Dankeschön für das tolle Video. Ich finde, das ist nochmal einen Applaus wert. Zunächst ein Wort an all diejenigen, die sich gerade gefragt haben, warum ist der Lobpreis heute so kurz? Hat er vor, jetzt bis 12 Uhr hier durchzusprechen? Nein, wir haben uns entschieden, einen zweiten Teil des Lobpreises an den Schluss des Gottesdienstes zu legen. Ihr seht, hier ist der Tisch gedeckt für das Abendmahl. Der Predigttext, den wir heute haben, leitet auch in besonderer Weise zum Abendmahl hin. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, am Schluss des Gottesdienstes eine auch ausführlichere Zeit zu haben, wo wir die Chance haben, hier an diesen Tisch zu kommen, im Lobpreis zu sein und wo ihr auch nochmal die Gelegenheit habt, mit dem, was euch vielleicht heute besonders bewegt, ob es etwas ist, was ihr jetzt schon mitgebracht habt oder ob es etwas ist, was euch im Lauf des Gottesdienstes anspricht. Ihr habt dann die Chance, nochmal auch mit euch beten zu lassen. Auf beiden Seiten bitten wir dann nochmal die Gebetsteams, sich auch hinzustellen. Lasst euch segnen, tut einen ersten Schritt mit dem, was Gott euch heute zeigen möchte. Wir sind in einer Predigtreihe und das Video hat es gerade noch mal gezeigt zum Thema Beziehungen, Liebe, Sexualität. Michael Becker hat letzte Woche schon fulminant den Start gemacht und uns viel über Beziehungen, über Männer und Frauen erklärt. Er hat insbesondere einen Bibeltext auch zugrunde gelegt aus dem Neuen Testament, aus Epheser 5, wo Paulus uns sagt, was das bedeutet, Liebe, wie dieses Wort zu verstehen ist, was das mit Achtung, mit Respekt zu tun hat, damit sich einander unterzuordnen und wie Beziehungen und im Speziellen die Ehe funktionieren können. Heute gibt es einen Text aus dem Alten Testament, ist ein bisschen klein auf der Folie, aber vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich möchte gerne über das Hohelied mit euch sprechen, das Hohelied, ein Buch aus dem Alten Testament. Und ab und an werden wir dann auch nochmal auf Epheser 5 zu sprechen kommen. Also ihr habt heute die Chance, mal etwas richtig Schönes zu erleben, Liebesgedichte aus der Bibel. Und wir fangen einfach mal an. Hohelied 8, Vers 6 und 7. Lege mich wie einen Siegel an dein Herz, wie einen Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen, und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, würde man ihn nur verachten. Das ist vor deutlich über 2000 Jahren geschrieben worden. Und es zeigt menschliches Leben, menschliche Liebe hat damals schon genauso getickt und funktioniert, wie das auch heute ist. Und ich glaube nicht, dass jemand hier in diesem Raum sitzt, der sagt, ich habe das noch nie gespürt, ich habe nicht mal zu irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben dieses Gefühl gehabt, so von Liebe zu brennen, wie das hier gesagt wird, diesen Eifer zu spüren und vielleicht auch manchmal die ganze Verzweiflung, die dann darin liegen kann, wenn man sich mit einer solchen Liebe auseinanderzusetzen hat. Und vielleicht sitzen aber auch andere hier, die sagen, also Liebe, das ist einfach nicht mein Thema. Ich weiß nicht, was ihr euch dabei gedacht habt. So viele Sonntage hintereinander, das geht ja jetzt noch weiter. Ihr seht es ja in diesem Flyer über das Thema Liebe und Beziehung. Ich kann damit nichts anfangen. Wahrscheinlich gibt es auch die anderen, die gerade sagen, ich bin gerade bis über beide Ohren verliebt oder ich starte gerade in eine Beziehung, ist total mein Thema. Super, dass ihr das macht. Ich kann den ganzen Tag sowieso an nichts anderes als an Sex denken. Insofern bin ich froh, dass auch hier endlich mal darüber gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob wir deinen Erwartungen ganz gerecht werden können. Ich heute sicherlich nicht, aber es kommen ja auch noch andere Prediger, die das vielleicht dann noch weiter vertiefen können. Wir versuchen heute aber mal zu starten mit diesem Buch Hohelied. Und dann gibt es auch eben die anderen, die sagen, nein, ich habe doch gar keinen Partner. Vielleicht hattest du mal einen, vielleicht bist du getrennt oder verwitwet oder ich will auch gar keinen Partner. Vielleicht hast du Erfahrungen gemacht, die auch einfach schwierig sind. Vielleicht sagst du, ich bin dafür jetzt viel zu alt. Es gibt ja immer noch dieses Vorurteil, als sei Liebe und Sexualität eine Frage des Alters, während wir natürlich alle wissen, dass das uns als Menschen durch unser ganzes Leben praktisch von der Wiege bis zur Bahre begleitet, auch dann hoffe ich, dass diese Predigtreihe für dich nicht vollkommen nutzlos sein muss, weil vieles, was wir sagen werden, natürlich trotz allem auch allgemein für Beziehungen gilt. Es gibt hier ein schönes Buch von John Ortberg, das ich euch sehr empfehle. Nächste Woche gibt es einen Büchertisch. Wir legen nachher einen Zettel hin. Wenn ihr sagt, ich hätte das gerne, dann könnt ihr das schon mal vorbestellen. Ich mag dich fast so, wie du bist. Ein wunderschönes Buch über Beziehungen, Intimität. Und hier gelingt es John Ortberg, finde ich, auf wunderbare Weise, ein Buch zu schreiben, das tatsächlich über die intimsten Beziehungen behandelt, die Menschen haben können, aber gleichzeitig auch alle anderen Formen von Beziehungen mit einbezieht. Überall da, wo Vertrautheit, Nähe, Intimität eine Rolle spielt und wo wir uns so oft gegenseitig und manchmal vielleicht noch öfter uns selbst im Weg stehen. Und deswegen glaube ich, dass diese Predigtreihe für dich auch hilfreich sein kann, wenn du sagst, jetzt speziell dieses Thema Sexualität, Beziehung zwischen Mann und Frau, es steht für mich im Moment gedanklich gar nicht so sehr im Vordergrund. Ich will auch noch etwas anderes sagen, was auch für diese gesamte Predigtreihe gilt. Es ist sehr schwer, über solche Themen zu sprechen, ohne etwas zu sagen, wo jemand im Raum sitzt, der sich vielleicht verletzt, angegriffen oder getroffen fühlt. Wir vertrauen auf Gottes Gegenwart hier, auf die heilende Gegenwart von Jesus, auf seinen Geist, dass er das in seine Hand nimmt. Es wird ja heute gern gesehen, wenn der Prediger witzig ist und wenn er auch immer einen flotten Spruch zur Hand hat. Mal ganz abgesehen davon, ob mir das jetzt speziell besonders gegeben ist, ist es natürlich bei diesem Thema mit flotten Sprüchen besonders schwierig, weil irgendwo sitzt vielleicht jemand, für der findet das gar nicht lustig. Der hat eine ganz andere Erfahrung gemacht. Vielleicht wird dir das auch heute so gehen, dann sprich mich auch gerne nachher an. Ich möchte dir sagen, nichts, was ich heute sage, sage ich, um dich persönlich zu verletzen oder anzugreifen. Ich sage auch nichts, weil ich irgendwie gerade an dich denke. Ich versuche, an mich selbst zu denken. Und wir vertrauen darauf, dass Gott es uns einfach ermöglicht, das zu entdecken, was er uns zeigen will über dieses wichtige Thema. Und wir reden natürlich über dieses Thema auch nicht in einem gesellschaftlichen Vakuum. Wir alle leben in einer Gesellschaft, in der Sexualität und Erotik eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ich glaube, die meisten von uns sind sehr dankbar dafür, in einer freien Gesellschaft zu leben. In einer Gesellschaft, die sich von vielen überkommenen Vorurteilen und strikten Moralvorstellungen an manchen Stellen auch verabschiedet hat. Hier muss niemand voll verschleiert rumlaufen. Hier wird auch in dieser Gemeinde niemand mit der Frage beurteilt, ist deine Kleidung züchtig oder angemessen genug. Ich bin sicherlich genauso froh wie ihr, dass wir das irgendwo hinter uns haben. Aber wahr ist auch, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die man auch als sexualisierte Gesellschaft bezeichnen könnte. Eine Gesellschaft, in der uns an vielen Stellen nicht nur Wertvorstellungen, auch Ideale vorgespiegelt werden von Liebe, von Sexualität, die zur Gefahr werden können, wenn wir sie mit dem verwechseln, was das eigentlich bedeutet. Ich sehe nicht so aus wie die Leute auf den Werbeplakaten. Ich kann nicht so schön lieben, wie die Leute das im Film tun. Und in einer Gesellschaft, in der das alles immer expliziter wird, müssen wir aufpassen, dass es nicht unsere Chancen nimmt, das zu entdecken, was Gott mit diesem Thema eigentlich für uns bestimmt hat. Wir leben auch in einer Gesellschaft der Pornografie, der Prostitution. Ich möchte dir sagen, wenn du selbst zu denen gehörst, die das konsumieren, du solltest zu keinem Zeitpunkt glauben, dass das etwas mit Freiwilligkeit zu tun hat. Es hat immer etwas mit Missbrauch zu tun, es hat immer etwas mit Gewalt zu tun, in welcher Form auch immer. Es ist erschütternd, dass Deutschland in Europa das Mutterland der Prostitution geworden ist. Und es ist sehr wichtig, dass daran etwas geändert wird. Aber das ist nur so der Bodensatz. Damit haben ja sicher die meisten, die hier sitzen, gar nichts zu tun. Aber darüber schwimmt eine ganze gesellschaftliche Wertekaskade. Und es ist gut, wenn wir uns damit auch auseinandersetzen und uns fragen, welche Rolle spielen wir als Christen in diesem Zusammenhang? Niemand ist eine Insel, deswegen spielen Beziehungen und Intimität im Allgemeinen für jeden von uns eine Rolle. Aber man muss natürlich auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, niemand kann seine Sexualität, seine Geschlechtlichkeit ablegen. Und deswegen glaube ich, dass das, was wir hier besprechen, das, wovon auch das Hohelied ja ganz wesentlich handelt, ein Thema ist, das tatsächlich jeden Menschen betrifft. Es gibt ein wunderschönes altes Buch, das kann man nur noch antiquarisch bekommen. Ich liebte ein Mädchen, in Form eines Briefwechsels geschrieben. Das ist, glaube ich, in den 60er Jahren entstanden von Walter und Ingrid Trobisch, die zu dem Zeitpunkt eine ganz wichtige Rolle in der christlichen Welt gespielt haben. Es ist ein Buch, das einen Briefwechsel beschreibt, den die beiden hatten mit einem jungen Paar, mit einem jungen Mann und einem jungen Mädchen, die sich lieben lernen. Wenn du das irgendwo nochmal bekommen kannst und du setzt dich selbst gerade mit diesen Themen auseinander, du bist vielleicht auch in diesem Alter, du fragst dich, wie gehe ich mit meiner Sexualität um, wie kann ich das in mein Leben integrieren, ohne es zu unterdrücken, ohne mich davon beherrschen zu lassen, ist das nach wie vor ein wunderbares Buch. Und ich möchte euch jetzt in diesem Zusammenhang nur dieses eine Zitat vorlesen. Ungeschlechtlich werden, das gibt es nicht. Was einer tut, das tut er immer. Als Mann oder Frau. Deine Geschlechtlichkeit ist in deinem Wachen und Schlafen, wenn du arbeitest und wenn du spielst, ist sie mitbestimmend dabei. In deinen heiligsten Gefühlen und reinsten Gebeten ist sie da. Christus will dich fähig machen, mit deiner Geschlechtlichkeit zu leben. Der sie geschaffen hat, auch das haben wir letzte Woche schon gehört, hat sie am Anfang als Mann und als Frau geschaffen. Und er wünscht sich nicht, dass du das zu irgendeinem Punkt, auch nicht in der Begegnung, in der Beziehung zu ihm ablegen musst, sondern er möchte uns auf diesem Weg helfen, mit unserer Geschlechtlichkeit so zu leben, wie das dem Traum Gottes entspricht. Wir reden über das Buch Hohelied. Wann habt ihr die letzte Predigt über das Hohelied gehört? Ich blicke jetzt mal besonders die eingefleischten Gottesdienstbesucher an. Es gibt ja manche, die dann auch zusätzlich noch übers Internet weitere Predigten hören, was wir sehr empfehlen. Und wann war das letzte Mal was zum Thema Hohelied dabei? Bei mir muss ich sagen, es ist sehr, sehr lange her, geschweige denn, dass ich selbst mal darüber gepredigt hätte. Und fast könnte man sagen, es ist ein bisschen das vergessene Buch in der Bibel. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man sich früher sehr, sehr leicht damit getan hat, dieses Buch einfach im übertragenen Sinne auszulegen. Man hat diese ganzen erotischen Bilder und Sprüche einfach gar nicht wörtlich genommen, sondern es nur auf die Beziehung zwischen Gott und mir ausgelegt. Und in diesem Sinne war es ein Buch, das eine überwältigende Wertschätzung erfahren hat. Irgendwann kamen so Leute wie Goethe und Herder und die ganze Aufklärung daher und haben gesagt, na, so geht das aber gar nicht. Das sind doch einfach Liebesgedichte. Das muss man sich doch mal als den Text angucken, der es eigentlich ist. Und diese Haltung hat sich auch ganz weitgehend durchgesetzt. Und dementsprechend hat man sich nur noch sehr schwer damit getan, dieses Buch übertragen auszulegen. Naja, und dann ist es ja so, dass Kirche und Sexualität eben doch lange Zeit irgendwie so zwei Paar Schuhe waren und dementsprechend ist die Predigthäufigkeit über dieses Buch dramatisch in den Keller gegangen. Daran hat sich, glaube ich, auch bis heute nichts geändert. Und vielleicht versuchen wir heute mal, uns so ein bisschen auf beides einzulassen, auf diese wörtliche Bedeutung, die auch im Vordergrund stehen soll, aber die andere Bedeutung auch nicht so ganz auszublenden. Die alten Kirchenlehrer haben dieses Buch geliebt. Und die großen Geistesgrößen gerade des Mittelalters, Origenes, Bernhard von Clairvaux, der im Zisterzienserorden eine wichtige Rolle gespielt hat, hier der Altenberger Dom kommt ja daher, ich glaube, Bernhard von Clairvaux hat 86 Predigten über dieses Buch Hohelied geschrieben. Es gibt ein Buch von Spurgeon, auch einer der großen Prediger dann, nicht mehr des Mittelalters, sondern des 19. Jahrhunderts, vom Geheimnis der schönsten Liebe. Er hat dieses Buch besonders gerne verwendet in Abendmahlspredigten. Und das gibt es auch nur noch antiquarisch, aber im Internet könnt ihr vieles davon lesen. Das Buch wurde außerordentlich geschätzt. Einer hat mal gesagt, im Hohelied schlägt das Herz der Bibel. Ist ja eigentlich schade, ne? Wenn wir es dann gar nicht so oft lesen, wenn da doch das Herz der Bibel schlägt. Auch das Volk Israel, die Juden, haben dieses Buch außerordentlich hochgeschätzt und es sehr zur Lektüre empfohlen. Allerdings wurde damals dazu gesagt, erst ab dem Alter von 30 Jahren. Vorher noch nicht. Also da hatte man noch ein Bewusstsein davor, dass diese Vorstellung, ich bin jetzt 18 Jahre alt, ich kann mit meinem Körper und mit meiner Sexualität umgehen, dass das vielleicht ein bisschen naiv ist. Und man hat sich gesagt, lass die Leute lieber mal mit 30 anfangen. Ob es bis dahin dann soweit ist, ist aber eine andere Frage. Ein anderer Rabbi hat gesagt, alle Schriften sind heilig, doch das Hohelied ist das Heiligtum des Heiligen. Und es ist ja so, dass es drei sogenannte Weisheitsbücher im Alten Testament gibt. Das Buch der Sprüche, das Buch Prediger und das Buch Hohelied. Die stehen auch in unserer Bibel hintereinander. Alle drei Bücher haben eine enge Verbindung mit dem weisen König Salomo. Und da hat jemand mal so schön gesagt, das Buch der Sprüche ist für die Anfänger. Das ist so ein ganzes Buch voller Lebensweisheit. Wie kommst du im Leben zurecht? Absolut, ist für die Anfänger, ist lesenswert. Das Buch Prediger behandelt die Frage nach dem Sinn des Lebens. Was bringt das überhaupt alles? Warum soll ich überhaupt weise sein? Warum soll ich überhaupt erfolgreich sein? Warum soll das alles funktionieren? Ist das nicht alles tief sinnlos? Eine total moderne Frage. Und dieser Rabbi hat gesagt, das ist für die Fortgeschrittenen. Aber das Hohelied, hat er dann gesagt, das ist für die Vollkommenen. Und deswegen ist es schön, dass wir uns mit diesem Buch beschäftigen können. Das Lied der Lieder heißt es eigentlich, so fängt es auch an, das Lied der Lieder, das ist eine Steigerungsform. Also bei uns gibt es ja sowas bei Adjektiven, schön, schöner, am schönsten. Aber wir können ja Namenwörter nicht steigern. Wir können ja nicht sagen, Lied, Lieder, am liedesten. Und das konnten die damals auch nicht. Und das Lied der Lieder soll halt heißen, das ist das Lied schlechthin. Und Luther, der sprachmächtige Bibelübersetzer, hat daraus dann diesen Begriff das hohe Lied gemacht, das hohe Lied der Liebe. Und es ist in der Tat auch in anderer Hinsicht das Lied der Lieder. Es ist ein zusammenhängender Text, der aber aus vielen einzelnen Liebesliedern und Gedichten besteht, aus Beschreibungsliedern, aus der Türklage, das kennt man auch aus anderen, also man steht irgendwo vor der Tür und kommt nicht rein zu der Geliebten und hält eine Türklage. Ich weiß nicht, ob du sowas auch schon erlebt hast. Aus Rollengedichten, wo so im Wechselgesang miteinander gesprochen wird. Es gibt Traumschilderungen und alles wird immer zusammengehalten durch bestimmte Refrains, durch Sätze, die sich immer wiederholen. Am schönsten vielleicht der, mein Geliebter ist mein und ich bin meines Geliebten. Ein Ausdruck der allertiefsten Vertrautheit und Zusammengehörigkeit. So viel vielleicht zum Appetit machen. Und jetzt steigen wir ein und lesen noch mal ein paar Verse aus dem Hohen Lied. Ich zeige vorneweg noch mal diese beiden Bücher. Auf das linke habe ich schon hingewiesen, vom Geheimnis der schönsten Liebe. Für die Fans der übertragenen Auslegung des Hohen Lieds ein absolutes Must. Wie gesagt, im Internet findet ihr davon noch Spuren. Und daneben das Hohe Lied der Liebe, eine moderne Auslegung, die mir persönlich sehr geholfen hat, von einem Theologen aus dem Herder Verlag. Und vieles, was ich sage, hängt auch mit diesem Buch zusammen. Wir legen nachher vorne so einen Zettel hin für ein, zwei Buchtipps. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch eintragen. Dann findet ihr das Buch für euch nächste Woche auch am Büchertisch vor. Wir können hier in diesen Predigtreihen viel sagen, aber meistens doch nicht alles. Deswegen ist es auch nicht verkehrt, zu Hause sich noch mal etwas intensiver mit diesen Themen zu beschäftigen. Hohelied 1. Es spricht immer im Hohelied entweder die Frau oder der Mann. Und hier spricht die Frau. Schwarz bin ich und doch schön, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meine Mutter Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Ein anderer kurzer Text aus dem nächsten Kapitel, Hohelied 2, Vers 4 bis 7, auch hier spricht die Frau, er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und sein Zeichen über mir ist die Liebe. Seine Linke liegt unter meinem Kopf und seine Rechte umfasst mich. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Und noch ein dritter Splitter aus dem Hohen Lied aus Kapitel 4. Und jetzt spricht der Mann: Siehe, schön bist du, meine Freundin. Deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Man hatte damals etwas andere Bilder als wir heute. Ne? Also nicht alles, was du im Hohenlied findest, kannst du eins zu eins in deinen nächsten Liebesbrief übernehmen. Da empfehle ich dir, dich inspirieren zu lassen, aber dann nochmal zu überlegen, was sind vielleicht zeitgemäße Bilder, es sei denn, du treibst auch die Herden über die Berge, aber das tun ja die wenigsten von uns. Jetzt passt es wieder etwas besser auch zu unserem Empfinden. Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist lieblich. Und jetzt geht es noch viel, viel weiter. Lass ich aber weg. Erstens, weil ich verklemmt bin und zweitens, weil es auch zu lange wäre. Wir springen an den Schluss. Alles an dir ist schön, meine Freundin. Erster Punkt. Wir bleiben jetzt mal bei jedem Einzelnen für sich persönlich. Bevor du über Beziehungen redest, bevor du über sexuelle Beziehungen zu anderen redest, ist es gut, sich erstmal zu fragen, was ist eigentlich mit mir selber los? Und ich finde es bemerkenswert, dass am Anfang dieses Hohen Liedes diese Frage steht, ich zeige euch das nochmal, bin ich schön? Schwarz bin ich und doch schön, ihr Töchter Jerusalems. Also hier geht es nicht um die Hautfarbe, ob einer eine schwarze oder eine gelbe Hautfarbe hat oder eine weiße. Das erkennt man aus dem Zusammenhang. Es spielt in einer Gegend, wo die Leute im Grunde eine helle Hautfarbe hatten und das Schönheitsideal war die vornehme Blässe. Die Töchter Jerusalems gingen nicht in die Sonne, sie waren blass, die vornehmen Frauen. Und die Sprecherin hat eine dunkle Haut bekommen, weil sie so viel draußen war. Schwarz bin ich und doch schön. Und alles fängt vielleicht manchmal mit dieser Frage an: Welches Verhältnis habe ich eigentlich zu meinem eigenen Körper? Kann ich das sagen, ich bin schön? Gefalle ich mir so, wie ich nun mal bin? Und wir haben schon darüber gesprochen, in der Welt der plakatierten Schönheitsideale ist es nicht immer einfach. Häufig wird der Körper als ein Objekt betrachtet. Etwas, was man hat, wie man ein Auto hat oder ein Haus hat. Mein Haus ist schön, es ist weniger schön, es muss repariert werden. Mein Auto kriegt einen neuen Anstrich, dann ist es noch schöner. Und mein Körper, den betrachte ich genauso, aus dem möchte ich richtig was machen. Ich ging jetzt an einem Werbeplakat vorbei von einem Fitnessstudio. Da stand drauf, als Frage: Haben Sie schon den Körper, der zu Ihren Plänen passt? Abgesehen davon, dass ich jetzt nicht genau wusste, was meine Pläne sind, hatte ich aber das Gefühl, die Antwort ist wahrscheinlich nein. So ist das ja auch gedacht, deswegen soll man dann ja auch dahin gehen. Das ist so ein witziger Spruch für ein Fitnessstudio und es ist ja auch schön, wenn wir uns alle fit halten, aber dahinter steckt natürlich im Grunde genommen genau dieses Denken, der Körper ist etwas, was ich habe und was schöner oder weniger schön sein kann und wenn der nicht so schön ist, dann schäme ich mich dafür. Die Frage, hat mal ein kluger Mann gesagt, ist nicht, ob ich einen Körper habe, sondern ob ich lerne, ein Leib zu sein. Und all das, wie ich bin, so anzunehmen und das zu hören, du bist schön. Und im Hohen Lied gibt es diese Beschreibungslieder, wir haben ja eins zum Teil gelesen, und da wird so jedes Körperteil wird so durchgegangen. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du vor dem Spiegel stehst. Das ist ein bisschen Teil einer Entwicklung, die jeder Mensch durchmachen muss, auch jeder Jugendliche, jeder junge Mensch, den eigenen Körper zu mögen, zu akzeptieren. Ich habe mal selbst als Jugendlicher ein wunderschönes Buch von Christine Nöstlinger gelesen, das hieß Sie nennen mich Ameisenbär. Und es handelt von einem Mädchen, von einem 13-jährigen Mädchen, die sich selbst nicht schön findet. Und andere sehen das ehrlich gesagt auch ähnlich. Sie hat das Gesicht ihres Vaters geerbt. Und ihr Vater hat so ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Das ist für ihren Vater völlig in Ordnung, mit einer sehr deutlichen Nase und Kinn und Stirn treten dahinter deutlich zurück. Und sie hat dieses Gesicht geerbt und kriegt irgendwann mit, dass in der Schule Kinder sagen, das ist die mit der großen Nase. Oder das ist die nicht so schön ist. Sie hat blöderweise noch eine Schwester und die Schwester kommt auf die Mutter und die Mutter ist eine wunderschöne Frau. Und als sie dann endlich auch mal einen Freund haben möchte, das ist noch die Zeit der Brieffreundschaften gewesen, ohne Internet, Da fängt sie eben eine Brieffreundschaft an und als Foto legt sie das Foto ihrer Schwester rein, weil sie sich sagt, sonst ist die Brieffreundschaft gleich zu Ende. Das funktioniert auch, nur irgendwann fehlen der Schwester halt mehr und mehr und mehr Fotos. Es war ja noch nicht die Zeit, wo man das einfach so elektronisch kopieren konnte. Und irgendwann will der Freund auch mal ein Treffen haben. Und dann wird es natürlich sehr interessant, als er dann zum ersten Mal tatsächlich vor der Tür steht. Und es geht in diesem Buch darum, wie dieses Mädchen lernt, ihr Spiegelbild zu mögen. Und ich glaube, das muss jeder Mensch lernen. Und es wäre, glaube ich, viel zu einfach, wenn wir denken würden, das ist dann auch mit dem Alter von 16 oder 17 bei uns allen abgeschlossen und perfekt. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das für viele immer noch ein Thema ist. Und deswegen ist diese Botschaft so wichtig: Du bist schön. Und es ist eigentlich atemberaubend, mit welcher Tiefe das hier angesprochen wird. Hier geht es um die anderen, um die Söhne der Mutter, die sie angefaucht haben, wie das in dieser Übersetzung hier steht. Was ist dir angetan worden? Da geht es nicht nur um die Frage, was hast du vielleicht gehört? Auch das kann sehr nachwirken. Das können Themen sein, mit denen sich manche Menschen ihr Leben lang auseinanderzusetzen haben. Aber was ist dir auch passiert? Und ich möchte euch das einfach nochmal sagen. Ihr kennt das ja alle. Aber ich glaube, wenn wir hier eine Predigtreihe machen über Sexualität, dann müssen wir uns auch mit diesem Thema mal auseinandersetzen. Was passiert eigentlich in dieser Gesellschaft Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen? Körperliche Gewalt gegen Kinder gehört in Deutschland zum Alltag. 2017 wies die polizeiliche Kriminalstatistik 4.200 betroffene Kinder aus. Viele Opfer hatten das sechste Lebensjahr noch nicht erreicht. Beim sexuellen Missbrauch bleiben die Fallzahlen für das Jahr 2017 ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau. In der Statistik wurden 13.539 Opfer sexueller Gewalt gezählt. Das nennt man das Hellfeld. Das ist der kleine Teil der Fälle, die bekannt werden und die in der amtlichen Statistik auftauchen. Und daneben gibt es ein riesiges Dunkelfeld. Dunkelfeldforschungen aus den vergangenen Jahren gehen davon aus, dass jeder siebte bis achte in Deutschland sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend erlitten hat. Dies bedeutet, dass etwa ein bis zwei Schülerinnen und Schüler in jeder Schulklasse von sexueller Gewalt betroffen sind. In jeder Schulklasse gibt es im Schnitt ein Kind oder vielleicht auch zwei. Gilt das auch für jede Gemeinde? Wir sprechen nicht gerne darüber. Und wir denken auch nicht gerne dran und deswegen fallen uns Dinge auch nicht auf. Und wir wissen, dass die Folgen, die das hat, Menschen ein Leben lang begleiten. Und wir können hier so wunderschöne Predigten halten über die hehren Grundsätze der Bibel für Beziehung und Sexualität und wie gut und wie toll das alles ist. Es ist manchmal wichtig, bei diesen Fragen hinzugucken und darüber zu sprechen. Und wir wissen, es gibt Leute, die sind 70 Jahre alt, die sind 80 Jahre alt, die haben keine Chance gehabt, in ihrem ganzen Leben mit einem Menschen darüber zu sprechen. Und ich lade dich ein, wenn dich das betrifft, egal in welchem Ausmaß, vielleicht waren es auch nur Worte. Es wird ja auch so häufig bagatellisiert. Das war doch nur ein Klaps, das war doch nur dies, das war doch nur das. Wenn dich das betrifft, wenn dich das begleitet, mach einen Anfang damit. Es gibt hier in der Gemeinde Leute, die als Seelsorgerinnen und Seelsorger bereitstehen. Und auf eins kannst du dich verlassen, es wird nichts passieren, was du nicht selber willst. Aber es kann hilfreich sein, einen Schritt zu gehen. Und vielleicht ist es bei dir alles gar nicht so dramatisch. Vielleicht sind es ganz andere Dinge, warum du mit deinem Körper nicht klarkommst. Ich glaube, dass uns dieses hohe Lied, gerade mit diesem Anfang, ich bin schwarz und doch schön, einlädt, uns auf den Weg zu machen dazu, dass wir das hören können, du bist schön. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Welche Trauer liegt in diesem Satz drin? Und wie schön ist es, zu einem Gott kommen zu können, bei dem Vergebung und Heilung ist. Und wir wünschen uns, dass wir hier eine Gemeinschaft werden, in der es möglich wird, dass wir gemeinsam tatsächlich über die Dinge sprechen, die uns ganz tief berühren. Das ist die erste Frage. Du bist schön. Was ist mit mir? Und dann zeigt uns dieses Buch, und ihr dürft es zu Hause gerne auch mal ganz lesen. Das dauert gar nicht so lange, das ist nicht so furchtbar lang. Natürlich ganz viel über Sexualität und über Beziehung. Und das Erste, was ich da lerne, ist, es geht immer um Beziehung. Es geht immer um die Liebe zum anderen. Wenn man das Hohelied liest, könnte man denken, Mensch, da geht es nonstop um körperliche Freude, um Beziehung, um Sex. Ja, aber eben immer unter diesem Aspekt der Beziehung. Und es, wie bei vielen Dingen im Leben, ist es auch bei gelingender Sexualität so, dass es zu den Dingen gehört, die du meistens nicht direkt ansteuern kannst. Was du direkt ansteuerst, ist die Beziehung. Ich lese mal hier aus diesem Buch vor, das ich vorhin gezeigt habe. Die Sehnsucht der Frau richtet sich auf den Geliebten. Mit ihm möchte sie in Kontakt kommen. Die Lust ist eine Begleiterscheinung. Sie wird dankbar angenommen und genossen, aber sie wird nicht direkt angestrebt. Die Liebesvereinigung vermag Menschen in Ekstase zu versetzen und ihnen höchste Lust zu verschaffen. Weil diese Erfahrung so wunderbar und schön ist, geht es vielen Menschen um diese Erfahrung. Sie sehnen sich nach höchster Lust. Damit findet aber eine problematische und anfänglich oft kaum bemerkte Verschiebung statt, die zu einer Zerstörung der Liebe und letztlich auch der sexuellen Lust führt. Richten sich Sehnsucht und Wahrnehmung auf die Lust, gerät der Partner aus dem Blick. Und deswegen ist dieses Buch Hohelied, wenn ich es richtig lese, eine Rieseneinladung dazu, mich auf den Weg zu machen zu echter Intimität, die den Rahmen bietet, in der Sexualität sich dann entfalten kann und in der sie auch tatsächlich lustvoll genossen werden kann. Und deswegen nochmal der Hinweis auf dieses wunderschöne Buch hier. Wir können hier kein Eheseminar abhalten. Wir können nicht alles sagen, was über Beziehung wichtig ist. Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, gerade dann, wenn du spürst, bei mir ist da noch Wachstumspotenzial da. Und ich weise auch nochmal darauf hin, dass es im Rahmen dieser Predigtreihe auch einen wunderbaren Abend gibt über die 5 Sprachen der Liebe. Sexualität gehört dazu, Körperlichkeit, aber vieles andere gehört auch dazu. Und es ist häufig ein großes Geschenk zu entdecken, was ist meine Liebessprache? Wie gestalte ich das? Und dann komme ich in diesen Raum der Freiheit. Und das ist so atemberaubend, im Alten Testament, in einer Zeit, als Frauen verkauft wurden, als das Patriarchat herrschte, als alle voll verschleiert rumlaufen mussten, ein Buch zu haben, in dem auf der Basis dieser Beziehung die völlige Freiheit herrscht. Wo es auch nicht um Rollenklischees geht, der Mann ist der Ritter, der die Frau erobert. Im Hohelied spricht, habe ich schon gesagt, mal der Mann und mal die Frau. Die Frau spricht 30 Mal, der Mann spricht 18 Mal. Die Frau hat die Initiative. Die Frau darf das sagen, was sie sich wünscht. Es ist der Raum der Freiheit. Und das ist der Raum, in den uns Jesus führen möchte. Und zu dieser Freiheit gehört dann auch die Ordnung der Liebe. Das ist eigenartig. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. In diesem Abschnitt, da gibt es so ein eigenartiges Wort. Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt. Also da geht es jetzt wirklich zur Sache. Und sein Zeichen über mir ist die Liebe. Panier steht auch in manchen Übersetzungen. Und in der Septuaginta wurde das übersetzt mit den Worten: Er hat mir die Liebe geordnet. Welche Ordnung braucht die Liebe? Es gab vor, das ist auch schon 20 Jahre her, mal ein Buch, das hieß Wenn Frauen zu sehr lieben. Liebe als Gefühl muss nicht immer nur gut tun. Liebe braucht auch das Bewusstsein dafür, was tut mir gut, was ist richtig, wo muss ich Grenzen setzen, wo muss ich auf mich und wo muss ich auf den anderen aufpassen. Und dazu gehört natürlich auch dieser Vers, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bis es ihr selber gefällt. Was möchtest du wirklich? Was ist dir in deiner Beziehung recht? Und hast du die Fähigkeit, deiner Partnerin, deinem Partner diesen Raum einzuräumen, dass aus der Beziehung das wächst, was Liebe tatsächlich ausmacht? Die Ordnung der Liebe. Es gibt noch so einen anderen berühmten Vers im Hohen Lied, den wir jetzt nicht gelesen haben, da geht es auch um diesen Weinberg, der immer ein Symbol ist für Körperlichkeit, für Genuss, für Liebe. Da heißt es an einer Stelle, fangt uns die kleinen Füchse, die die Weinberge zerstören. Was sind die kleinen Füchse, die deine Beziehung kaputt machen wollen? Wo musst du im Tagtäglichen aufpassen? Wo muss ich über Gewohnheiten nachdenken, die unserer Beziehung gut tun und Gewohnheiten, die das Potenzial haben, meine Beziehung und meine Liebe zu zerstören? Das Hohelied lädt uns ein, über all diese Fragen nachzudenken. Und wir haben nachher Zeit, mit den Gedanken, die das jetzt bei euch auslöst, hier an den Tisch des Herrn zu kommen, vor Gott zu kommen. Er empfängt uns. Und ich habe euch hier nochmal dieses schöne Buch auf die Folie geschrieben. Und dann zum Schluss nochmal zwei andere Teile aus dem Hohen Lied. Und dann wollen wir uns auch langsam einstimmen auf das, was uns dann hier am Tisch des Herrn erwartet. An Duft gar köstlich sind deine Salben, ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die jungen Frauen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir. Wir wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Und auch aus Hohelied 6. Wohin ist dein Geliebter gegangen? Wohin hat dein Geliebter sich gewandt, dass wir ihn mit dir suchen? Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen zu den Balsambeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Kann man das Hohelied heute auch noch so lesen, dass darin aufscheint die Beziehung, die Gott zu mir, die Gott zu uns haben möchte und meine Liebe zu Gott? Ich glaube, dass man die Frage mit Ja beantworten kann und dass es dafür zwei gute Gründe gibt. Der eine Grund ist vielleicht der, dass die gesamte Tradition des Judentums und des Christentums das Hohelied immer so verstanden hat. Und die Theologie hat heute vielleicht mehr als noch vor 50 oder 100 Jahren ein Bewusstsein dafür, dass das auch nicht ohne Bedeutung ist. Auch dafür, dass man einen Text, ganz egal welcher Art, auch außerhalb der Bibel, nicht mathematisch mit einer bestimmten Bedeutung festlegen kann, sondern dass immer die Frage ist, was hört der Hörer? Und die ganze Bibel ist ja geneigt, das, was die Beziehung zu Gott ausmacht, auch in diesem Bild einzufangen, der Beziehung von Mann und Frau. Und von Michael Becker haben wir das ja letzte Woche gehört, aus Epheser 5, wo Paulus das sagt, Mann und Frau werden eins, die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann sagt Paulus interessanterweise dazu, das ist ein Riesengeheimnis, ich deute es aber auch in Bezug auf Christus und auf die Gemeinde. Und das findet ihr in der gesamten Bibel. Und deswegen ist es, glaube ich, auch heute noch legitim, dieses Buch auch zu lesen als Symbol, als tiefsten Ausdruck einer innigen Beziehung zu Gott. Und wenn ihr viele unserer Lobpreislieder, die wir schon gesungen haben und die wir gleich noch singen werden, euch mit diesen Augen anguckt, werdet ihr feststellen, wie viele Parallelen es da auch gibt, wie zum Teil auch die Symbolik aus dem Hohen Lied ganz bewusst aufgegriffen wird. Ich glaube, es gibt aber auch ein vielleicht noch wichtigeres psychologisches Argument. Und das ist das Bewusstsein, das die Bibel prägt, dafür, dass meine tiefsten Beziehungssehnsüchte sich in einer menschlichen Beziehung niemals erfüllen lassen werden. Wir leben heute in einer Zeit, wo der Horizont weggewischt ist, wo die meisten Menschen leben müssen mit dem Gedanken, es gebe keinen Gott, es gebe nichts anderes als das, was es auf dieser Welt gibt. Aber trotzdem lebt nach wie vor in uns ein ganz tiefes religiöses Bewusstsein und eine ganz tiefe Sehnsucht nach einer Beziehung, die umfassend ist und die heil ist. Und wenn Menschen das versuchen, in einer Beziehung zu ihrem Partner vollständig zu verwirklichen, ist das häufig ein Rezept zum Scheitern. Wenn du versuchst, in deiner Beziehung das zu finden, was du nur von Gott erwarten kannst, dann überforderst du deinen Partner. Und deswegen braucht nach unserer tiefen Überzeugung jede gute menschliche Beziehung, egal ob es um Mann oder Frau geht oder auch nur um Freundschaft, braucht immer diesen Ausblick und diese Öffnung in die Beziehung zu Gott hin. Und davon handelt dieses Hohelied auch. Und wir haben jetzt noch eine knappe halbe Stunde Zeit, um uns darauf auch ganz besonders einzulassen. Ich will nur sagen, wenn ihr das Hohelied lest, achtet auf die Namen. Der König, der Hirte, dann gibt es den Freund. Einmal und viel häufiger nennt er seine Partnerin die Freundin. König, Hirte, Freund und ganz oft Geliebter. 26 Mal, ich habe hier in diesem Buch gelesen, dass diese 26 Erwähnungen vielleicht kein Zufall sind, weil 26 auch das Zahlwort ist, das zu dem hebräischen Namen Jahwe, zu dem Gottesnamen gehört. Wer ist dieser Gott für dich? Ein König, noch relativ weit weg, ein Hirte, ich bin einer von 100 vielleicht, wenn ich verloren gehe, werde ich gesucht, ansonsten gehe ich in der Menge unter, ein Freund, ein Geliebter. Jesus lädt uns ein, in der Beziehung zu ihm voranzukommen. Orte, schaut euch die Orte an. Jesus möchte in deinem Leben einen Ort aufmachen, an dem Begegnung möglich ist. Ein Ort, der nur für dich ist, wo du ihm begegnen kannst. Das stärkste Bild in diesem Hohelied ist vielleicht der Garten. Der Garten, in den Jesus gerne gehen möchte. So wie damals Gott schon in diesen Garten ging, auf der sehnsüchtigen Suche nach Menschen. Gott möchte diesen Garten in meinem Leben aufmachen. Und dann wirst du immer wieder feststellen, dass es um Wege geht und um die Suche. Wir haben Gott nicht immer in der Tasche. Wir sind häufig auf der Suche nach ihm. Aber es lohnt sich, auf diesen Weg zu gehen. Und Jesus lädt uns ein, uns auf diesen Weg zu machen. Und dann kann dieses Hohelied tatsächlich vielleicht das Lied meines Lebens werden, wenn ich entdecke, da ist tatsächlich jenseits all dessen, was ich hier sehe und spüre und jenseits aller richtigen Beziehungstipps und psychologischen Erkenntnisse, gibt es diesen Gott, der mein Leben ganz in die Hand nehmen möchte und der auch dazu beitragen möchte, dass meine Beziehungen heil werden. Und keiner, der hier ist, ist an der Stelle nicht heilungsbedürftig. Ich weiß nicht, wir haben darüber gesprochen, was alles Menschen passieren kann. Ich weiß nicht, was dir passiert ist, aber ich weiß, es gibt eigentlich niemanden, der durch dieses Leben geht und nicht weiß, ich habe da ein Potenzial an Heilungsbedürftigkeit. Und Jesus lädt uns jetzt an seinen Tisch ein. Wir gehen ab nächster Woche in die Passionszeit. Er ist am Kreuz gestorben für alles Kaputte, für alles Zerstörte, was es in unseren Beziehungen gibt. Er hat es mit seiner Liebe umfasst und er lädt uns ein, jetzt in diese Gemeinschaft zu kommen. Und Michael Becker hat letzte Woche schon so schön davon gesprochen, dass es im Psalm 23, wo auch dieses Hirtenbild da ist, der Herr ist mein Hirte, dass es da an einer Stelle heißt, und du bereitest mir einen Tisch. Michael hat von diesem Tisch gesprochen, den Gott für mich aufstellt. Auch da, wo ich einsam bin, da, wo ich alleine bin, Gott bereitet einen Tisch für mich im Angesicht aller Schwierigkeiten meines Lebens. Und es ist großartig, dass wir jetzt eingeladen sind. Das Team kann gerne nach vorne kommen. Wir steigen nochmal ein mit diesem Lied, mit dem wir den Lobpreis, ersten Teil des Lobpreises auch beendet haben. Das von dieser umwerfenden, großartigen Liebe Gottes spricht. Lasst euch dazu nochmal einladen und dann wird Michael Becker uns zum Abendmahl leiten und wir haben jetzt in der Tat noch ein bisschen Zeit, uns darauf gemeinsam zu konzentrieren. Ihr könnt alleine nach vorne kommen, du kannst mit deinem Partner, deiner Partnerin nach vorne kommen, mit deinem Freund, mit deiner Freundin. Jesus ist hier, es sind nicht die Menschen, die hier stehen, es ist der Segen, den Gott jetzt für uns hier bereithält. Amen.